Corrado Govoni die Hand. Corrado Govoni gibt zögernd Libero Alto Mare die Hand. Mare gibt Aldo Palazzeschi die Hand. Aldo Palazzeschi schwitzt und gibt Gian Pietro Lucini die Hand.
Lasst uns den Krieg verherrlichen. Seitdem wird Ihnen die Milz von der wahnsinnigen Eishand des Grauens malträtiert. Welcher Maler vermag es, das schimmernde Gelb-Grün ihrer Wangen wiederzugeben, während sie Litaneien von der Klugheit der Nation und allgemeiner Abrüstung sabbern? Diese Anbeter des Friedens. Diese groteske Brut. Sie werden niemals begreifen, dass der Krieg die einzige Hygiene der Welt ist.
Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool.
Gian Pietro Lucini gibt Paolo Buzzi die Hand. Paolo Buzzi gibt Federico de Maria die Hand.
Federico de Maria gibt Enrico Cavacchioli die Hand.
Hier ist sie, die Geschichte, die ich euch versprochen habe.
Hier ist sie, die Geschichte.
Polyphon wie unsere Seelen. Lyrischer Gesang, Abenteuerroman und Drama. Flatternd im Wind des Ruhms. Eine Fahne der Unsterblichkeit. Verteidigt sie nicht. Betrachtet lieber, wie sie einer scharfen Granate gleich über den zerfetzten Köpfen unserer Zeitgenossen berstend hochschnellt und dann tanzt. Tanz den Tanz der Krieger.
Filippo Tommaso Marinetti, Mafaka der Futurist, Vorrede, ein Programm 1910, ein Erzähler, ein altes Radio, ein Pianola verstimmt, Oper.
Als ich sagte, verachtet die Frau, da haben sie mich mit schmutzigen Beleidigungen überhäuft. Dabei bezweifle ich den animalischen Wert der Frau nicht im Mindesten.
Frau? Lasst uns die Frau verachten.
Was, meine Brüder, sollt ihr verachten? Den Krieg! Den Krieg! Lasst uns den Krieg verherrlichen! Ich kann's auch! Ich kann das auch!
Die Gier des Herzens bekämpfe ich. Die Hingebung der halb geöffneten Lippen. Die Tyrannei der Liebe will ich besiegen. Die Besessenheit von der Einzigartigkeit der Frau. Den romantischen Mondschein, der die Fassade des Bordells überstrahlt. Ich spiel sie nochmal vor, ja? Ja? Ich spiel sie nochmal vor, ja?
Enrico Cavacchioli gibt Corrado Govoni die Hand. Corrado Govoni gibt zögernd Libero Alto Mare die Hand. Libero Alto Mare gibt Aldo Palazzeschi die Hand. Aldo Palazzeschi schwitzt und gibt Gian Pietro Lucini die Hand.
Als ich rief, lasst uns den Krieg verherrlichen. Seitdem wird Ihnen die Milz von der wahnsinnigen Eishand des Grauens malträtiert. Welcher Maler vermag es, das schimmernde Gelb-Grün ihrer Wangen wiederzugeben, während sie Litaneien von der Klugheit der Nation und allgemeiner Abrüstung sabbern? Diese Anbeter des Friedens. Diese groteske Brut. Sie werden niemals begreifen, dass der Krieg die einzige Hygiene der Welt ist.
Der Krieg. Die einzige Hygiene der Welt ist der Krieg. Spielt sie nochmal vor, ja? Die einzige Hygiene der Welt ist der Krieg. Spielt sie nochmal vor, ja?
Hören Sie einfach mal zu. Ich spiel sie nochmal vor, ja?
Im Namen des von uns angebeteten
Moment,
menschlichen Stolzes,
ich gehe kurz mal ran.
Verkünde ich euch, die Stunde ist nah.
Ich lasse es einfach weiterlaufen, ja?
Der Männer mit breiten Schläfen und einem Kinn aus Stahl. Mit einer einzigen Anstrengung ihres unerhörten Willens allein.
Ja, ist schlecht jetzt.
Mit unfehlbaren Taten fähige Giganten hervorbringen.
Nee, ich bin hier noch sehr beschäftigt. Vielleicht später. Auf, ja, später, aber nicht vor 11, ja? Was? Im Hintergrund? So, das ist da, das spiele ich nur so, das spiele ich hier nur so vor fürs Radio. Mafarka, der Futurist. Das ist doch egal. Ja, gut, ich halte den Hörer an, ja?
Im Namen des von uns angebeteten menschlichen Stolzes verkünde ich euch, die Stunde ist
da. Ja, dachte ich mir. Gut, okay, also ich muss jetzt wieder, ja? Ja, ja, ich sehe mal. Danke, tschüss. Was denn?
Fähige Giganten hervorbringen werden.
Was heißt 6.000? Wie viele Gefangene haben wir gemacht? 6.000 Neger und 4.000 Negerinnen. Ist nicht alles? Eine zweite Kolonne nähert sich schon? Na gut. Und die Beute? Was? Hallo? Hallo, Abdallah. 3 Maschinengewehre, 200 Gewehre. Rum, 50 Fässer und... Was? Was noch? Wie viel? 500.000 Konservendosen. Und sonst noch was? Hallo? Wir haben 300 Stiere erbeutet, 2.000 Rinder, 3.000 Kamele und 1.000 Dromedare. Genug davon. Ja, es reicht. Tschüss. Szene 1. Die Schändung der Negerinnen. Mafarka, Abdallah, Erzähler, Magamal, ein Frauenschrei, dazu Muezzin. Mafarka El-Bahr schnaubte. Seine Nase war noch vom roten Sand der Schlacht verstopft. Er versuchte, den phosphornen Atem einzusaugen, der ihn an unzählige schwarze Kadaver erinnerte, die rund um die Stadt in der Sonne brieten. Der unheilvolle Geruch ihres Fleisches kam aus allen Himmelsrichtungen, besonders aber von Westen, dort, wo in diesem Moment die berühmten Kriegsgiraffen über die Balambala-Brücke gezogen wurden. Seltsame Ungetüme aus Holz und Eisen, mit ihren buntscheckigen, übermäßig langen Hälsen, die sich schnell und störrisch vorwärts bewegten. Lange lauschte Mafarka ihrem ruckartigen Schaukeln, das bis in die Eingeweide der Stadt widerhallte, wie die Brandung der Lava in den Tiefen vulkanischer Grotten. Da die Sonnenuhr des Goguro-Turms die Tagesmitte anzeigte, stieg Mafarka El-Bahr auf die Terrasse der Festung. Kreidefarben und glühend schien sie wie eine Wolke über den wogenden Wipfeln der Dattelpalmen zu schaukeln, eingehüllt in das sanfte Gurren glücklicher Turteltauben. Geschickt schälte er seine kupferroten Schultern aus der Tunika. Nackt, bis zum Gürtel hob er seine mit Vögeln tätowierten Arme empor und sang mit kräftiger, tiefer Stimme »Allah, Allah, Allah«. Mafarka besaß die Leichtigkeit und Robustheit eines jungen, unbesiegbaren Athleten, der es versteht anzugreifen, zu erdrosseln und niederzustrecken. Sein fester, lebendiger und unter wurffarbigem Flaum und schlangenartiger Marmorierung frenetischer Körper wurde von den Farben des Glückes und des Sieges ausgemalt, wie der Rumpf eines schönen Schiffes. Das Licht schien ihn anzubeten. Allah, Allah, sang seine Stimme. Allah. Die Stadt Tel el-Kebir war seit 2 Tagen wie verändert. Ihre Straßen heillos verstopft. Für Pferde war kein Durchkommen. Die Wüstenbewohner, die vor der Flut der Armeen des Brafan el-Kebir die Flucht ergriffen hatten, nahmen sie in Beschlag. Mafarka stand auf der Terrasse seines Palastes und blickte auf das Treiben. Plötzlich drehte er sich um. Es war ihm, als wäre ein Nachtvogel vorübergeflogen. Doch es war nur Kaim Frieza,
der Felachenführer, der sich hinter ihm verneigte.
Komm hier nur nicht zu nah, mein Freund, du riechst nach Pferdeäpfeln. Heute Morgen sind meine Nasenlöcher besonders empfindlich. Kadaver über Kadaver. Na, was hast du mir mitzuteilen?
Die Sonne, das gierige Gestirn, triefte vor schwefligem Schweiß. Seine breite Brust aus weiß glühender Hitze schnaubte bis hinab auf die Erde.
Ich weiß, du bist gekommen, mich demütig zu bitten, den Krieg endlich zu beenden, damit das Volk nicht auch noch verhungert. Fasel mir jetzt nicht vom Elend der Landbewohner. Ist mir nicht unbekannt, aber egal. Glaubst du denn, ein Kadaverhaufen könnte meinen Kriegstaumel bremsen? Ach, solche Gespräche ärgern mich. Was beklagst du dich immer? Die Schlacht heute früh hat unvorhergesehenen Dünger gebracht. Aus Haufen von schwarzen, glänzenden, dampfenden und fast verflüssigten Kadavern werden fette Jauchepfützen, mein lieber Herr Minister. Ich liebe den Krieg. Hast du verstanden? Und mein Volk liebt den Krieg genauso wie ich. Ich will nichts mehr hören von deinem Gemälden des Todes. Scharlachrote Kraft sehe ich. Überall. Nur scharlachrote Kraft.
Mafaka hörte nicht mehr, was Kaim Fritzer sprach. Er war damit beschäftigt, durch das lichte Laubwerk eines Feigenbaums einen Esel zu beobachten, der mit verbundenen Augen sein Rad drehte. Und das Glitzern der Wassereimer, die einen Augenblick lang die mittägliche Sonne widerspiegelten und nachdem sie sich geleert hatten, wieder in den nie versiegenden Brunnen hinabglitten. Magamal, Mafakas geliebter Bruder war fast nackt. Sein Onaga-Fell, das mit einem Ledergürtel in der Taille zusammengeschnürt war, hatte er nach hinten geworfen.
Mafaka! Bruder! Hallo!
Magamal! Magamal! Hallo, Bruder! Hörst du mich?
Ein fiebriger Wille ließ Magamals schmale Glieder vibrieren. Mal zeigten sie feminine Grazie, mal machten sie Sprünge, wie Raubtiere auf der Lauer.
Mafaka? Bruder, hallo, geliebter Bruder, ja, kommen! Hallo, kommen!
Magamal, was ist los bei dir? Sind die Aufklärer zurück?
Bruder, geliebter Bruder, wir sind verloren, es sind unzählig viele!
Mafaka öffnete die Arme und schrie, während er sich in die Höhe reckte, als wollte er eine Fackel schwenken, um sich die Nachstellungen der Finsternis vom Leib zu halten.
Magamal, gut. Umso besser, ich fürchte sie nicht. Magamal, hallo. Magamal.
Mafaka.
Hüte dich vor dir selbst. Hüte dich. Solltest du jemals vor der Gefahr zittern.
Hallo, geliebter Bruder, Mafaka. Ich zittere nicht. Nein, ich zittere nicht. Kommen, hallo. Mafaka.
Magamal, Bruder. Die Armeen von Brafane el-Kebir schließen uns von allen Seiten ein, Magamal. In endlosen Prozessionen kommen sie aus allen Ecken Afrikas, wie die Wildbäche, die in Flüsse münden, größer und größer werden und dann das Meer überschwemmen. Was sage ich, das Meer? Ein dunkler Ozean ist es, den wir zurückdrängen müssen, Magamal. Aber ich werde ihnen die Stirn bieten.
Oh ja, Bruder, Glaube an deine Kraft, Bruder, geliebter Bruder Mafaka. Hast du verstanden, hallo?
Magamal, ja. Glaub lieber an deine eigene. Gehorche ihr allein, Magamal, hör zu. Schau in die Ferne, am Ende der Sanddünen. Siehst du die rötlich rauchenden Türme? Das ist das Königreich von Faras Magala. Es gehört dir, Magamal. Ich schenk's dir, sobald die Mauer der feindlichen Armeen durchbrochen ist, Magamal, ja? Ich schenk's dir. Hast du verstanden? Ich schenk's dir.
Magamal klatschte in die Hände. Sein Körper wurde von Freude geschüttelt.
Oh, Mafaka, du schenkst mir ein Königreich. Oh, Mafaka, hallo. Kommen.
Ja, Magamal, ich schenk's dir. Ich schenk dir ein Königreich.
Oh, Mafaka, du schenkst es mir. Hab ich richtig verstanden?
Sein Bruder aber unterbrach ihn.
Ja, Magamal. Der morgige Kampf wird noch fürchterlicher als der von heute. Falls sich das Glück gegen uns wendet, vergiss nicht. Ich will keine schaurige Verzweiflung sehen. Beiß dir auf Zunge und Lippen, hörst du, Magamal? Wie wild. Dreimal. und trink dein Blut wie Likör.
Mafakas Miene verdüsterte sich und er senkte den Kopf, rieb wütend Gesicht und Wangen. Plötzlich aber warf er sich in den Staub, sprang mit einem Satz wieder auf, streckte Hände und Augen in die Sonne und sang.
Sonne, hier bin ich. Komm näher, damit ich deinen heißen Kuss spüre. Ergieße deine Lava in mein Herz, Sonne.
Ich spiel sie nochmal vor, ja? Ja? Ich spiel sie nochmal vor, ja?
Sonne, hier bin ich. Nie versiegender Quell des Mutes, überflute mich. Die schwarze Masse Feind muss ich zurückschlagen, um jeden Preis, Sonne. Nur so wird meine Stadt weiter bestehen, dahin treiben im unendlichen Blau. Ihre Kuppeln sich wölben wie Segel, ihre Minarette schaukeln im Siegesrausch, im dunkelblauen Geschrei der Muezzins. Was willst du, Sonne? Was ist der Preis meines Triumphes? Blut? Mein Blut? Das Blut meines Volkes? Oder das meines Bruders? Was forderst du? Was forderst du? Blut? Magamal! Schau in den Himmel, Magamal! Bruder, kommen!
Die Sonne stürzte sich in einen Haufen talgiger Wolken. Mafaka, mit dem Gesicht zum Himmel, schrie vor Freude auf. Mein Bruder.
Hallo, Mafaka, Bruder! Geliebter Bruder, warum antwortest du nicht, hä? Was ist los, Mafaka?
Schau, Magamal. Schau nur, die Sonne. Sie gibt uns ein Zeichen. Ja. Ja. Ja, ich habe verstanden, o Sonne. Ich habe verstanden. Auf die Pferde, Bruder. Auf die Pferde.
Efrit war blendend weiß, die Brust breit und gewaltig, der Hals muskulös und gebogen wie eine Harpune. Efrit war das Kriegsross von Mafaka Elbar. Mafaka sprang in den Sattel, gab seinem schönen Pferd die Sporen. Sie ritten erhobenen Hauptes, ihr Blick ruhte auf der Stadt, die sich, soweit das Auge reichte, in einem Labyrinth aus Weiden und blühenden Parkanlagen erstreckte, umgeben von einer Stadtmauer aus gelbem Tuffgestein, beherrscht von einem Wald aus Minaretten. Ein gewaltiges Glücksgefühl ließ Mafakas Brust anschwellen, als er im Vorüberreiten die Legionen seiner Soldaten zählte. Staubig waren sie und dampften, doch ihre Lanzen standen in Reih und Glied und flammten in der Sonne.
Magamal, mutig haben sie uns geholfen, unseren Onkel Bubassa zu entthronen, diesen wassersüchtigen Dummkopf. Sein grausamer Schwachsinn war es, der den Anmarsch so vieler Feinde erst ermöglichte.
Mafakas Blick suchte die Reihen ab. Seine ältesten Generäle verbeugten sich vor ihm und krümmten sich wie feindliche und giftige Tiere.
Siehst du, Magamal, hier haben wir sie ja noch, die Partisanen unseres Onkels. Du weißt ja, was du zu tun hast, ja? Man muss sie so schnell wie möglich...
Plötzlich ein lauter Schrei. Es war eine weibliche Stimme. Wie eine Blutfontäne spritzte sie aus einer tödlichen Verletzung hervor. Mafaka gab Efrit die Sporen, als der laute, süßliche, traurige Schrei zum zweiten Mal erklang. Steil bergab führte der Weg. Die Pferde wurden von einem Strudel in die Tiefe gerissen. Ein brüllender Orkan von Stimmen schlug ihnen entgegen, als sie aus dem dunklen Gang in die explosive Helligkeit der Sonne kamen. Vor ihnen eine kreidige Schlucht. Tausende von Seemännern drängten sich dort, völlig betrunken, mit nackten Oberkörpern und schmutzigen Gesichtern, von Wein und Blut besudelte Arme. Das Gesicht in der heißen Sonne stampften ihre gleichförmigen Absätze im Takt auf den Boden, eine einzige lange Vibration der dampfenden Horde, die von Minute zu Minute wuchs. Mafaka hatte sich in den Steigbügeln aufgerichtet. Er erkannte die Mannschaft seiner Flotte. Sie war in Aufruhr. Die Generäle seines Onkels Bubassa hatten ihn verraten. Um die Soldaten und Seeleute zur Rebellion anzustacheln, waren sie mit starken Getränken überschüttet worden und außerdem hatte man ihnen alle gefangenen Frauen übergeben. Und nun kämpften hunderte von nackten Kriegern auf den Leibern junger Negerinnen, die am Rand des dreckigen Teichs ausgestreckt auf ihren Rücken lagen. Andere saßen in Hockstellung mit gekreuzten Beinen. Ihre Oberkörper schwankten nach vorn und hinten. Sie klopften in ihre hohlen Hände, die ebenso hart waren wie Holzklinken, um die rhythmische Bewegung ihrer brünstigen Brüder zu untermalen. Wiederum andere standen Schlange und warteten, bis sie an die Reihe kamen. Man sah die glatten, glänzenden Bäuche der jungen Frauen und ihre kleinen kaffeebraunen Brüste sich vor Schmerz unter den schweren Männern krümmen. Deren bronzefarbene Lenden hoben und senkten sich unermüdlich. Manche von ihnen verfielen in einen Totengesang, andere bissen wie Furien in den Haarschopf ihrer Mätressen, starrten in deren vor Schmerz und Schreck verdrehten Augen. Fast alle diese Frauen schwiegen. Sie erstickten ihre Schreie und folgten mit abgestumpften, taumelnden und ängstlichen Blicken dem Auf und Ab ihrer Bäuche. Das Massaker im schlammigen Wasser und an den Ufern nahm schreckliche Ausmaße an. Mafaka Elbar schlug Efrit dreimal die Sporen in die Flanken. Der Hengst machte einen gewaltigen Satz. Seine steifen Läufe stampften mitten hinein in die Brandung. Obszöner Hintern.
Räudige Hunde, eitrige Mähren, Hasenfüße, Skorpionsbrot, Hühnerkot. Die Vulva angeketteter Frauen ist wohl euer einziger Feind, hm? Nun, habt ihr sie geschlagen, ja? Aufgeschlitzt, zerfetzt, ja? Ihr könnt wirklich stolz sein. Und ihr, Generäle Bubassas, welch eine Idee, meine Männer betrunken zu machen und ihnen Frauen auszuliefern. Wie ich sehe, haltet ihr euer Versprechen. Und Soldaten, Soldaten, jetzt zu euch. Wenn ihr den Mut dazu habt, kämpft, kämpft gegen mich. Tötet mich! Kommt! Kommt! Überrennt mich! Doch wie diese Negerin. Was? Keiner wagt es. Umso besser für euch. Dann aber gehorcht mir. Macht euch aus dem Staube los. Los. Verschwindet. Raus da! Zieht euch zurück. Elende Sklaven der Vulva.
Die aufrührerische Menge floh, Hals über Kopf, wie Wasser bei einer Überschwemmung, durch jede nur denkbare Öffnung, um sich dann selbst wieder, ihrem natürlichen Triebe folgend, in den riesigen Höfen der Kasernen einzuschließen. Hohnlachend machten die beiden Reiter kehrt. Ihre Stadt breitete sich in ihrer grenzenlosen Weite aus. Tausende von Minaretten schwammen im Azur des Himmels. Unter dem großen Fächer gelber Sonnenstrahlen seufzte das Meer vor Erleichterung. Plötzlich über ihnen sprang ein Minarett auf wundersame Weise in die Höhe. Weit in den weißen Himmel der Abenddämmerung sendete es den violetten Schrei des Muezzin. Allah! Gian Pietro Lucchini gibt Paolo Buzzi die Hand. Paolo Buzzi gibt Federico de Maria die Hand.
Federico de Maria gibt Enrico Cavacchioli die Hand.
Hier.
Hier. Hier ist sie, die Geschichte, die ich euch versprochen habe.
Szene 2. Mafarkas Kriegslist. Erzähler, Mafarka. Mafarka als falscher Bettler. Brafane.
Oh. Brafane El-Kibir, mein Feind jenseits des dunstigen Horizonts. Schläfst du noch? Ich werde zu dir kommen, als Bettler verkleidet. Hörst du mich nicht kommen? Ich bringe dir ein prächtiges, ein furchterregendes Geschenk. Meinen Kopf. Verschlossen zwar wie eine Truhe, aber gib Acht. Hüte dich vor dem, was drin ist.
Mafaka durchquerte ausgelöschte Dörfer. Unter unvorstellbar weit entfernten Sternen schienen sie den Atem anzuhalten. Sein krummer Rücken, seine Lumpen, sein von Schmutz unkenntlich gemachtes Gesicht erinnerten an einen hundertjährigen Bettler.
Ein einziger Wunsch, Brafane El-Kibir, treibt mich. Ich werde deine Sandschlösser niedertrampeln. Ich will dein Königreich. Heute will ich es. Und nur so.
zu meinem Vergnügen.
Sein unsichtbarer Wille trug Mafaka Elbar fort über das dunkle Wüstenmeer, über das wogende Schaukeln aufgewirbelten Sandes, hinter dem man die strahlend blauen Zähne des Meeres lächeln sah. Da tauchte plötzlich die Riesenhorde von Brafane el-Kebir vor seinen Augen auf. Samtig überzog der Frühnebel die roten Spitzen der Speere. Vampirenähnlich waren die weit verstreuten braunen Zelte an ihren häutigen Flügeln am Boden festgenagelt. Ein bemalter Krieger kam Mafaka entgegen, zinnoberroter Federschmuck im wilden Haarschopf. Unzählige Muscheln klapperten an seinem kohlschwarzen, mit blauen Monden tätowierten Körper. Mafaka warf sich mit dem Gesicht auf den Boden.
»Oh, Allah, erpreise deinen Namen tausendmal. Ich komme vom Gelben Meer, bin 3 Tage lang ohne Unterbrechung gelaufen. Ich sterbe vor Hunger und Durst. Doch ich will nichts umsonst. Ich will mir mein Essen verdienen mit Geschichten. Denn ich bin ein Wahrsager und ein Märchenerzähler.«
Der Krieger brachte Mafaka zu einem großen, halb scharlachrot, halb schwarzen Zelt, das im Widerschein der Sanddünen hell erglühte. Am Eingang stand ein Riese, vom massigen Kopf bis zu den großen Füßen, völlig nackt. In seinem Haar schaukelten vielfarbige Straußen und Pfauenfedern. Sein Blick schien Mafaka zu durchbohren.
»Großer König der Neger! Nicht würdig bin ich, vor dir im Staube zu liegen. Doch ich weiß der wundersamen Geschichten viele.«
Brafane el-Kebir gab ein Zeichen. »Na los, erzählt schon, wie es mir gefällt.«
»Ja, Brafane, dein Wunsch ist mir Befehl. Meine Geschichte handelt von Mafaka el-Bahr. Ihr wisst vielleicht, dass der König von Tell el-Kebir früher nur einfacher Pferdehändler war.«
Und Mafaka erzählte, wie dieser einst an einen als reicher Kaufmann verkleideten Teufel sein schönstes Pferd verkauft hatte. Einen prächtigen Hengst, ganz schwarz. Nur Mähne und Schweif waren rot wie 2 Fackeln. Und sein Zeb, wollte Brafane wissen.
Der Zeb dieses Pferdes war purpurrot, seine Spitze mit Saphiren besetzt, solche, von denen die Mädchen von Tell el-Kebir am Vorabend ihrer Hochzeit träumen. Schmunzelnd trieb Brafane sich sein Geschlecht. Der Teufel bezahlte, sprang in den Sattel und sprengte aus der Stadt. Doch schon bald bemerkte er entsetzt, dass Mähne und Schweif des Hengstes im heißen Wind Feuer fingen. Er trug es im Vorüberreiten in die Gassen der Dörfer. Die Häuser gingen in Flammen auf. Nun wollte er mit dem Pferd durch einen Fluss, doch auch im tiefen Wasser erlosch das Feuer nicht. Es war April, die Zeit der Kopulation der Tiere, und dieser verdammte Hengst fand keine Stute für seinen Zieb.
Brafane lachte.
Der Teufel war ein exzellenter Reiter, aber der Hengst warf ihn immer wieder ab. Beim 3. Mal brach er sich den Arm. Außer sich vor Zorn so zugerichtet worden zu sein, kehrte er zu Mafaka zurück, lud ihn zum Essen ein. Er ließ dem Hengst den Zieb abschneiden, ließ ihn braten und befahl, ihn bei Tisch Mafaka zu servieren. Die Köche füllten den Zieb mit Sauermilch. »Hier habe ich einen überaus prächtigen Fisch«, sagte der Teufel und schlug die Beine übereinander, »nur für dich.« Mafaka ließ sich nicht lange bitten, er ergriff den angeblichen Fisch mit beiden Händen und schob ihn sich in den riesigen Mund. Seine Zähne tranchierten ihn wie eine Banane. Sobald er ihn ganz verschlungen hatte, rollte er vor Zufriedenheit mit den Augen, er holte tief und geräuschvoll Atem. »Lasst alle Fenster öffnen, es ist so heiß, es ist viel zu heiß.« Und dann packte sich Mafaka auch schon eine der jungen Dienerinnen, eine nach der anderen warf er in die Kissen, und er lachte wie wahnsinnig, denn sein Geschlechtsteil begann zu wachsen, sodass selbst der verschreckte Teufel aus seinem Palast floh.
»Und was ist aus dem Pferd des Teufels geworden?« wollte Brafane wissen.
»Es galoppiert durch die Wüste auf der Suche nach seinem Zeb. Man kann es bisweilen bei Einbruch der Dunkelheit über den Bogen des Horizonts springen sehen. Seine brennende Mähne flattert im Wind. Es überschwemmt die Täler mit einer Blutfontäne, die aus seinem Bauch herausschießt. Am liebsten umkreist es die Lager großer Heerscharen, geliebter Brafane. Es umkreist sie in schnellem Galopp, steckt einen roten Kreis ab, mit dem nie versiegenden Strom seines Blutes, Pest und Tod überall. Großer Häuptling, nimm dich in Acht vor ihm. Ganze Armeen,
Männer und Tiere sind durch dieses Pferd zugrunde gegangen. Und vielleicht wird es schon bald da unten an der kurvigen Begrenzung des Ufers auftauchen. Auf diese Worte hin gerieten die schwarzen Krieger in großen Aufruhr und steckten ihre Köpfe aus der dreieckigen Öffnung des Zelts. »Nur die Ruhe, es ist noch nicht seine Zeit. Außerdem kenne ich ein todsicheres Mittel dagegen. Man muss tanzen, laut singen und berauschende Getränke zu sich nehmen, denn genau das fürchtet das Pferd. Und der Geruch von Alkohol, der schlägt es in die Flucht. Gut, dann werden wir seinen tödlichen Charme besiegen. Mulla«, rief Brafane lachend, »lass die heiligen Tänzerinnen kommen und bring den Bettler hier zu essen.« Mulla verließ das Zelt. »Und vergiss nicht, 20 Krüge rum. Sie sollen trinken, ihre Frauen bespringen, bis in die tiefe Nacht.« Laut erklangen die Tamtams, die Becken, die Derbukas und die Benjos. Ein trommelnder Platzregen von schweren Händen. Angst steigerte den Rhythmus des Tanzes. Schreie zerrissen die Kehlen. Der gereizte Lärm des Holzes heulte wie lebendiges Fleisch. Es schien, als ob alle Skorpione und gehörten Vipern der Wüste die Felsen im heißesten und grellsten Licht der Musik explodieren ließen. Afaka el-Bah hielt den Augenblick seiner Kriegslist für gekommen. »Brafane, großer Brafane, sieh da, auf dem Meer, das schreckliche Pferd, da ist es ja, da der klaffende Bauch. Tatsächlich, es ist das Pferd des Teufels!« Brafane schwankte vor Trunkenheit. »Ja, ja!« »Ich erkenne es!« »Siehst du es? Seine scharlachroten Eingeweide überfluten den Himmel! Schnell, du musst dich beeilen! Setze deine Kavallerien ein! Das Weltreich gehört dem, der es einholt und bei seiner Mähne fassen kann! Schnell! In den Sattel! Los!« Brafane brüllte seinen Kriegern Befehle zu. »Ah, Brafane, wäre ich doch noch so kräftig und flink wie in meiner Jugend! Ich würde dich um ein Kriegsross bitten, um das Pferd des Teufels zu jagen!« »Du?« Brafane brach in schallendes Gelächter aus. »Na gut, Bettler, es wird mir eine Ehre sein, deinen Wunsch zu erfüllen. Bring dem Nebit mein bestes Kriegspferd.« Die umstehenden Neger trampelten vor Freude, als sie sahen, wie der bedauernswerte Bettler sich aus Angst vor den Füßen Brafane el-Kibirs wand. Und da brachten sie Nebit, den schwarzen Hengst. Seine Halsschlagader zitterte, als ob darin Flügel flatterten. Und obwohl zwei athletische Neger sich alle Mühe gaben, ihn zu halten, sprang er wild auf und ab. Ein einziges Wiehern Nebits genügte. Das wusste jeder im Lager, um die Pferde aller vier Armeen Brafanes in die Schlacht zu treiben. Mafaka weinte heiße Tränen und flehte Brafane an, ihm den sicheren Tod zu ersparen. In Windeseile bildete sich ein großer Haufen, um dem Spektakel beizuwohnen. Und während sie Mafaka noch Fußtritte versetzten und beschimpften, hatten sie ihn bereits in den Sattel gehievt. Plötzlich aber packte Mafaka den Hals des Pferdes so stark, dass es sich aufbäumte wie eine hohe Welle, die einen Felsen erklimmt. Brafane el-Kibir stand da, wie angewurzelt. Dann stimmte er ein schreckliches Gebrüll an. Die Hauptmänner antworteten auf seine wütenden Schreie. Der Lärm wurde lauter, breitete sich aus, erfasste das gesamte Lager. Die untergehende Sonne durchbohrte die Krieger mit langen Pfeilen. Das Chaos wurde größer und größer. »In den Sattel? Los!« schrie Brafane. »So verfolgt es doch endlich, das verdammte Pferd des Teufels! Erschlagt es, bevor es unser Lager umrundet hat! Der Teufel ist unter mein Zelt geschlüpft! Er war als Bettler verkleidet und Nebit hat man mir gestohlen! Vorwärts! Vorwärts!« Mafaka sprengte zwischen den einzelnen Truppenteilen hin und her, traktierte den Hengst dabei mit disharmonischen Schreien. Seine kräftigen Zähne verbissen sich in Nebits Hals. Und wirklich, die Krieger Brafanes fielen übereinander her, einem unwiderstehlichen Triebe folgend, von einer Halluzination befallen. Mafakas Herz schäumte. Trunken im Triumph sog er die wilde Raserei des riesigen Blutbades ein. Mit Freudentränen in den Augen genoss er, gierig, ein Trauerspiel mit 100.000 Darstellern, Bergen von Pferderücken und düsteren Zuckungen enthaupteter Krieger, bis die afrikanische Nacht ihre grauen Schreckensflügel über die Wüste breitete.
Szene 3. Die Sonnenhunde. Mafarka, Magamal, Erzähler.
Am darauffolgenden Mittag war Mafarka auf der Terrasse unterhalb der Festung. Er und sein Bruder Magamal unterhielten sich.
Magamal? Hallo? Hörst du mich?
Ja, Bruder, ich höre dich, geliebter Bruder. Wie war's gestern? Kommen?
Hallo? Könnte eigentlich mit mir zufrieden sein, Magamal, und stolz. Ich habe die Armeen von Brafane El-Kebir an einem einzigen Tag vernichtet.
Aber was nützt das?
Bemerkt die Sonne etwa die Staubwolken, die unsere Schritte aufwirbeln? Wirft sie ihr Auge auf die Städte, die wir leergefegt haben? Fragte Mafarka seinen Bruder. Was bleibt von uns, wenn sie uns ausgetrocknet hat wie Regenpfützen?
Hallo, geliebter Bruder, hallo! Nichts, Bruder, nichts wird von uns bleiben. Hörst du mich? Mafarka, hallo? Aber ist es nicht Freude, wenn das Herz unserer Feinde platzt wie ein reifer Granatapfel? Bruder!
Da erhob sich am anderen Ende der Stadt ein schrecklicher Lärm. Die Rufe der Späher durchdrangen die Luft wie glühende Asche.
Hallo? Magamal?
Mafarka? Hallo? Hörst du das? Die Armee von Faras Magala zieht gegen uns. Sie ist als einzige durchgekommen.
Kriegsgeschrei wurde laut. Das Signal zum Sammeln. Die Stadt war bereit zum Kampf. Der Stolz, sie zu beherrschen wie den gezähmten Körper einer Geliebten, blitzte in den Augen Mafarkas, während er zu den Wällen hinabstieg, wo sich alle Hauptmänner der Armee von Tel el-Kebir versammelt hatten. Die Späher hatten eine riesige Herde Ziegen ausgemacht, die auf die Stadt zugaloppierte.
»Nein, nein, nein! Magamal, nein, seht selbst, es sind keine Ziegen!« Faras Magala hetzt alle ausgehungerten Hunde der Wüste auf unsere Stadt, da. Neger zu Pferde treiben sie mit Hellebarden an, Magamal. Sie treiben Hunde auf die Stadt.
Hallo? Hallo? Bruder, ja, jetzt sehe ich es auch. Habt ihr etwa Angst vor diesen Pudeln?
Diese Pudel? Ausgehungert sind sie, und ihre Zungen sind länger als die Schwänze. Ihr Speichel schimmert wie Nacktschnecken im Sand. Sicher alle tollwütig, Magamal.
Hallo, Mafarka. Seid vorsichtig, es sind unzählig viele.
Und ihr Biss tödlich. Hallo, Bruder, hörst du mich, Magamal? Bringt die Kriegsgiraffen in Position. Und ich schwöre bei Allah, wer zurückweicht, den werde ich die Welle hinunterstoßen. Los, die Kriegsgiraffen nach vorn!
Durch die Schießscharten beobachtete Mafarka das Meer schlammiger Mähnenschnauzen und gelber Zungen. Da aber hagelte es die ersten Steine. Schauerliches Bellen, die Hunde purzelten von den Wellen, wurden aufgespießt, andere zu Brei gequetscht. Die Nachfolgenden klammerten sich an die hängenden Kadaver und nach erklommen sie so die riesigen, mit Efeu bewachsenen Mauern. Sie wollten die in der Sonne funkelnden Augen der Stadt fressen. Wie wild schwang Magamal seine Peitsche. Ein schwarzer Hund sprang durch die Luft und landete auf der Terrasse.
Hallo! Hallo, Mafarka, geliebter Bruder. Der gehört mir. Jetzt gehört er mir, ja! Er gehört mir!
Der Lederriemen umschlang den Hals des Hundes. Das strangulierte Tier drehte eine Pirouette, stürzte plump zu Boden und schleppte sich im Todeskampf noch vor die Füße seines Mörders.
Magamal! Vorsicht! Sei vorsichtig, Magamal! Hallo!
Zu spät. Die sabbernden Zähne des sterbenden Hundes hatten bereits den Knöchel Magamals erreicht.
Hallo, hallo, Bruder, Bruder! Alles in Ordnung, Bruder. Er hat mich nicht gebissen. Nicht richtig. Hallo. Keine Verletzung, keine Verletzung.
Aber Mafarkas Blick verfinsterte sich.
Nimm den Dolch, Magamal. Schneid die Quetschung raus, Magamal. Und dann das Amulett. Leg es auf die Wunde.
Ja. Jetzt aber weiter. Vorwärts, Steine. Mehr Steine. Mehr Steine.
Magamal stand auf der Mauer. Er tanzte vor Freude. Die riesigen Felsbrocken hinterließen eine parabolische Pulverspur. Planeten, die das glänzende Angesicht der lebendigen Sonne umkreisen. Am Fuße der Festung ein großer gelblich-schlammiger See, aus dem bisweilen konvulsivisch zuckende Schnauzen auftauchten. Szene 4, der Preis des Sieges. Erzähler, Mafaka, Magamal. Dazu Frauenstimme.
Magamal, was hast du? Warum zittert deine Stimme so, Magamal? Kommen!
Mach dir keine Sorgen, geliebter Bruder, um mich, Mafaka. Der Abendwind lässt mich frösteln.
Der Abendwind wehte den Lärm des Sieges herüber. Von allen Seiten strömte das Volk herbei. Trunken vor Freude, geschüttelt von den verrücktesten Hoffnungen, geschwätzig drang es bis zu den Wellen vor und verlangte nach dem Verteidiger von Tel el-Kibir. Mafaka erwartete es. Er stand auf der Terrasse unterhalb der Festung. Gerade neigte sich die Sonne herab, um aus den frischen Quellen des Meeres zu trinken.
Magamal, warum antwortest du nicht? Magamal, geliebter Bruder, hallo! Geh zu deiner Braut, schnell! Geh und ruhe an ihrer Brust!
Traurig blickte er dem geliebten Bruder nach, der sich wie ein leichter Schatten verflüchtigte. Währenddessen hatten sich alle Einwohner versammelt, um Mafaka dem Sieger feierlich die Krone anzubieten. In einer Welle der Begeisterung war zudem entschieden worden, dass alle Mädchen der Stadt sich ihm am gleichen Abend, und sei es nur für die Laune eines Augenblicks, hingeben sollten. Sie näherten sich bereits in gelben, eng anliegenden Kleidern und blühenden Fliederzweigen in den Händen. Kommt, kommt näher, kommt in meine Arme, damit ich eure duftende Unschuld kosten kann. Kommt, Mafaka sprach mit einer einschmeichelnden, samtigen Stimme.
Ja, gekonnt und zärtlich will ich auf tausend verschiedene Weisen eure Körper liebkosen. Ich weiß, wie man die kleine, listige Katze zwischen euren Schenkeln zähmt. Die kleine Katze mit ihrer rosigen Schnauze, ihrem samtigen Fell und ihrem Schnurren. Ich will euch alle, Allah, Allah.
Alle.
Alle.
Ich danke dem großen Volk von Tel el-Kebir für das Zepter und ich danke ihm für die duftenden Blumen. Zur Krönungsfeier lade ich im Namen Allahs die Größen der Stadt in den Bauch des Wals. Sie sollen heute Abend an meinem Tische speisen. Szene 5, im Bauch des Wals. Erzähler, Mafaka, Abdallah, Sabatan.
Mafaka spürte eine geheimnisvolle Unruhe, je näher er dem ehrfurchtgebietenden Schatten der Festung Ghasr el-Hussein kam. Sie war das Werk seines Vaters, Ras el-Kibir, des Königs aller afrikanischen Könige. Die kolossalen Fundamente der Mauern trotzten dem Meer und sein gewaltiger Leuchtturm bezeugte auf ewig das Genie seines Erbauers. Sein Vater hatte auch den Plan für die unterirdischen Räume entworfen, die unter dem Granit des Fundaments gegraben worden waren. Hierher hatte Mafaka seine Gäste geladen, in den sagenhaften Bauch des Wals. Die gekrümmten Wände des Saals bestanden aus Kristallscheiben, die den Blick auf ein riesiges Aquarium freigaben, das mit dem Meer in Verbindung stand. In diesem seltsamen Bassin befanden sich große Fische. Hin und wieder sah man, wie auf Stangen blutige Köder hineingehalten wurden.
»Musik! Schnell! Schlaft ihr? Hey, ihr Lauten- und Zimbelspieler, wo bleibt das Duftharz, Sklaven?«
Mafaka bahnte sich einen Weg
durch die wogende Menge. Geliebte Söhne meines Volkes, bewundert die erstaunliche Vielfalt meiner giftigen Fische. Aber Geduld, gleich seht ihr sie bei der Arbeit. Zunächst erfreut euren Gaumen und schlagt euch den Bauch voll. Mafaka wies auf die in der Mitte des Saales verschwenderisch aufgetürmten Speisen. Ja, ja, spanische, französische Weine, ja, ja, Cognac, Rum, Pistazien- und Vanillesorbets aus den Rosen, aufbewahrtem Schnee, Kuchen aus Reismehl und Honig, Halahua, Sirup, Karamendin, ja, ja, spanische, französische Weine, ja, ja, Cognac, Rum. Auf einmal Stimmengewirr. Die geröteten Gesichter drehten sich zum Eingang. Ein Mann versuchte, sich mit Gewalt aus den Händen der Sklaven zu befreien. Es war Sabatan, der junge Neffe von Bubassa, der herein wollte. Dann lass ihn eben durch! Hüte dich, mein König, rief Abdallah. Er ist ein Feind. Soll ich ihn entwaffnen? Im Namen Allahs, nein! Er und sein versteckter Dolch seien willkommen. Der Tisch ist gedeckt. Mag er sich den Bauch füllen. Einst, Sabatan, als wir noch vom gleichen Tisch aßen, hattest du einen ausgezeichneten Appetit. In diesem Augenblick tauchten drei riesige Haifische aus der schwarzen Tiefe des Beckens auf. Mit ihren Schnauzen stießen sie gegen die Kristallscheiben. Zugleich waren die eiligen Schritte von Sklaven zu vernehmen, die geheimnisvoll in die oberste Etage hasteten. Dann Geschrei. Ein lautes Platschen. Das Wasser im Aquarium wurde trüb. Aber schon bald ließ das Wasser unter dem Licht der Fackeln am Grund ein Durcheinander von purpurfarbenen Fleisch und schillernden Fischrücken erkennen. Zwei menschliche Körper schwammen zur Oberfläche. Zwei Männer, beide nackt. Einer bleich, wendig, bartlos, der andere hatte einen dicken Bauch. Sie hatten bereits die Oberfläche erreicht und versuchten nun, durch kräftiges Schlagen mit dem Armen ihren Kopf über Wasser zu halten. Doch der Raum, der sie von der Decke trennte und in dem sie atmen konnten, maß nur eine Viertelelle. So schluckten sie ständig Wasser. Die Haie hatten sie für einen Moment aus den Augen verloren. Erkennst du die beiden, Sabatan, ja? Der eine von ihnen ist Ibrahim, Bubassas Berater. Heute richten wir ihm den Festschmaus aus, so wie er es letztes Jahr tat, als er mich mit dem vergifteten Pilau bewirtete. Glücklicherweise kotzte ich es ihm vor die Füße. Und der andere ist sein Sohn, Akiaka, genauso wie sein Vater, ein Kretin und Verbrecher. In diesem Moment entdeckten die Haie ihre beiden Opfer. Der größte von ihnen attackierte Ibrahims riesigen Bauch mit solcher Gewalt, dass er ihn einen Augenblick lang an seinen eigenen herausquillenden Gedärmen, in die sich das Maul wie in einem Netz verfangen hatte, unter Wasser zog. Der Kadaver zerfiel zuletzt in zwei Teile und stürzte mit dem Kopf voran in die Tiefe. »Nichts anderes verdienen Verräter, mein lieber Sabatan!« Der zweite Hai hatte mittlerweile die Beine Akiakas verschlungen und drückte seinen fantastischen blutigen Schubkarren gegen die Wände des Aquariums. Sein Schädel platzte an der Scheibe lautlos auf, wie ein Ei, wie ein Ei. Soll ich sie nochmal vorspielen, bitte? Ja? Ich spiele sie nochmal vor. Zweite Hai hatte mittlerweile die Beine Akiakias verschlungen und drückte seinen fantastischen, blutigen Schubkarren gegen die Wände des Aquariums. Sein Schädel platzte an der Scheibe lautlos auf, wie ein Ei. Ja, ich spiel sie noch einmal vor. Der zweite Hai hatte mittlerweile die Beine Akiakias verschlungen und drückte seinen fantastischen, blutigen Schubkarren gegen die Wände des Aquariums. Sein Schädel platzte an der Scheibe lautlos auf wie ein Ei. Dieses Schauspiel wird auf Dauer langweilig. Mafarka erschauderte, widerwillig. Gleich werden wir großartige Tänzerinnen sehen. Der kleine Sabatan soll sich noch ein wenig amüsieren heute Abend. Kann ich die Tänzerinnen holen lassen, wurde Mafarka von Abdallah gefragt. Ja, aber sie müssen schöner leuchten als der Mond in mein Aquarium. In diesem Moment
flüsterte ein Sklave Mafarka etwas ins Ohr. Der König erblasste. Voll Entsetzen verließ er den Saal.
Futuristischen Brüder. Was? Meine Brüder sollte tanzen? Was, meine Brüder sollte tanzen? Was, meine Brüder sollte tanzen? Was, meine Brüder sollte tanzen? Tanzt. Tanzt. Den Tanz der Krieger. Was, meine Brüder sollte verachten? Die Frau? Szene 6. Magamal und Quarabelli Karkar. Erzähler Mafarka.
Mafarka gab seinem Pferd die Sporen. Auf den mit der Milch des Mondes verputzten Mauern sah er seinen eigenen Schatten. Er schien ihn wie ein Hund in die Hacken zu beißen. Der Geifer! Eines tollwütigen Hundes. Mafarkas Halluzinationen verschlimmerten sich.
Du, weißer Hundekopf, zwischen den Wolken.
Tränen rannen über seine Brust und die Halsschlagader seines Pferdes ergossen sich über die ganze Welt.
Hallo, geliebter Bruder, hallo, wo bist du? Sag's mir, hörst du mich?
Mafarka trieb sein Pferd an.
Magamal.
Endlich erreichte er durch Lärm und Menschengewirr den Hof des Hauses von Quarabelli Karkar, der Braut seines Bruders. Vor der Tür eine Schar schwarzer, wimmernder Frauen. Im halbdunklen Hochzeitsgemach drang der heiße, zuckersüße Duft menschlicher Fäulnis in Mafarkas Nase. Dunkle Hautfetzen, überall verstreut, wie nach einer Flagellation. Das Bett war besudelt mit scharlachroten Flecken, als hätte ein teuflischer Kampf stattgefunden. Aus einer mit Blut gefüllten Vertiefung ragten Haare, Wirbel und Knochen heraus, wie zermalmt von den Zähnen eines brünstigen Tigers. Mafarka starrte wie im Traum auf die kläglichen Überreste. Tatsächlich, es war die göttliche Quarabelli Karkar. Über ihm, unter der Decke, klammerte sich eine seltsame Gestalt an das Kapitel einer Säule, ein dunkles Monster mit schrumpeligem Körper, den Kopf unter den Achseln versteckt. Weißlicher Speichel rann die Säule entlang und tropfte im Takt des schleppenden, schläfrigen Singsangs der Klageweiber auf die Steinplatten.
»Bruder, Magamal, erkennst du mich? Der Biss des Hundes hat dein Blut vergiftet. Komm, komm herunter zu mir!« Was ist mein Leben ohne dein Lächeln? Umarme deinen Bruder, Mafarka, ein letztes Mal. Umarme mich.
Da löste sich der Körper Magamals von der Säule und fiel zu Boden.
Gian Pietro Lucini gibt Paolo Buzzi die Hand. Paolo Buzzi gibt Federico de Maria die Hand.
Federico de Maria gibt Enrico Cavacchioli die Hand.
Enrico Cavacchioli gibt Corrado Govoni die Hand.
Corrado Govoni gibt zögernd Libero Altomare die Hand. Libero Altomare.
Da löste sich der Körper Magamals von der Säule und fiel zu Boden.
Szene 7, Reise in die Nacht. Erzähler, Mafarka. Mafarka warf sich einen schwarzen Sack auf den Rücken. Im schweren Nilpferdleder bildete sich eine Leiche ab. Er ging schnell, schaute nach rechts und links, drehte sich immer wieder um, als fürchtete er, verfolgt zu werden. Hörst du mir zu? Ich fang nochmal an, ja? So müssen wir's machen, ja? Spiel's euch nochmal vor.
Mafaka warf sich einen schwarzen Sack auf den Rücken. Im schweren Nilpferdleder bildete sich eine Leiche ab. Er ging schnell, schaute nach rechts und links, drehte sich immer wieder um, als fürchtete er, verfolgt zu werden. Endlich erhob sich vor ihm ein Segelschiff. Man sah drei schwarze Schatten über dem goldschimmernden Wasser. Der größte kam auf Mafaka zu und verbeugte sich. Es war der Kapitän. Ein gigantischer Neger mit strahlend weißem Lachen. »Sind die beiden da hinten deine Leute?« Die beiden Matrosen verneigten sich, während Mafaka mit dem Sack auf dem Rücken an Bord ging. Er überquerte das Deck, setzte den Sack am Bug ab. Im Geist flog er schnell wie ein Pfeil nach Tel el-Kebir zurück, seiner Stadt, die allmählich in der Ferne versank. Er hörte das Klatschen der Segel und süße Apathie befiel Mafaka. Er fiel in einen Ozean des Vergessens. Der Schlaf schien seinen Kopf kentern zu lassen. Und er träumte von den Fangzähnen eines gigantischen Löwen. Plötzlich öffnete Mafaka schlagartig die Augen. »Ihr also seid der Grund meines Albtraums, ihr Feiglinge, Verräter, räudige Hunde. Ihr also seid der Grund meines Albtraums.« Mit einem Satz sprang er auf, griff sich den Sack, wirbelte ihn über seinen Kopf und schlug den Kapitän nieder. Er entriss ihm den Dolch. Wollüstig stieß er die Spitze in seine Kehle, stocherte nach der Lebensader, als würde er ein Huhn ausnehmen. Den zweiten Matrosen erdrosselte er. Als er sich wieder erhob, sah er 10 Schritte vor sich im Mondschein einen kräftigen Mann.
»Du? Du also, Sabatan? Dir fehlt einfach das Glück, mein Freund!« Mit beiden Armen hob er den Körper seines toten Bruders in die Höhe. »Hier, Magamal, wird dir die Nase brechen, Magamal, geliebter Bruder, verzeih!«
Sabatan aber wich dem Hieb Mafakas aus und umklammerte ihn. Beide stürzten sie ins Meer. Aber nur Mafaka tauchte wieder auf. Nachdem er sich auf die Brücke hochgezogen hatte, zog er seine Kleider aus und stieß die beiden Leichen mit Fußtritten ins Meer. Der schwarze Schiffsjunge betrachtete ihn verliebt. Szene 8. In den Hypogäen. Erzähler, Mafaka, Mutter. Mafaka ließ das Ruderboot am Schiffsrumpf entlang gleiten und sprang hinein. Dann löste er das Tau und ruderte vorsichtig an den Klippen entlang. Zornige Schatten bohrten sich in die märchenhafte Tempelfassade, deren gewaltige Säulen den Giebel des Basaltberges stützten. Das waren sie, die Hypogäen von Catalitoro. Er fühlte Schmerz, wollte schreien. Verzweifelt versuchten seine Augen in den großen dunklen Räumen etwas zu erkennen, die riesige Fassade aushöhlten, und tatsächlich zeichneten sich in die ebenholzschwarze Nacht gemeißelt 2 weiche Umrisse ab. Kein Bild auf der Erde und im Himmel war ihm heiliger. Das Bild seines Vaters, das Bild seiner Mutter, verklärt von ewiger Erwartung im Herzen Gottes selbst. Schon stand er bis zur Taille im Wasser. Er packte das Nilpferdleder und lud es sich auf den Rücken. »Vater, hier bin ich! Vater, hier bin ich! Mutter, hier, ich komme zu euch! Ich trage meinen Bruder auf dem Rücken, Magamal! Er starb im Kampf neben mir, gebissen, getötet vom Gift der Totenhunde! Ich bin nicht schuld an seinem...« »Du glaubst mir doch, aber lass mich erklären, ja, ja? Einsperren hätte ich ihn sollen, ihn und seinen Ehrgeiz! Verflucht mich nicht, verflucht mich nicht! Hier, bring ich Magamal! Nehmt seinen Leichnam in die Arme!«
»Magamal, Leben und Schönheit habe ich dir geschenkt, Mafaka. Und was bringst du mir? Tod und Verwesung. Was soll ich hier mit Magamal? Bring deinen Bruder zurück. Ich will ihn nicht. Magamal, Magamal, mein Kind.
Mutter?
Mein Sohn.
Mutter, sprich lauter, dein Sohn kann ich nicht verstehen. Sprich endlich da. Deine Lippen bewegen sich.